Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute geht es um das Thema Chancengleichheit. Doch nicht im eigentlichen, sondern im speziellen Sinne. Dafür habe ich Katharina Prelitsch-Huber zu Gast. Hallo Katharina, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Sidonos, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Katharina ist Nationalrätin der Grünen in der Schweiz, ehemalige Präsidentin der Gewerkschaft VPOD, Professorin an der Hochschule für Soziale Arbeit in Zürich sowie Projektleiterin und Supervisorin für Führungskräfte. So, und Oma, bitte?
Luzern. Nicht, dass die Zürcher dann sagen, was, die ist gar nie bei uns gewesen.
Okay, danke für die Hinzufügung. Meine erste Frage an dich, würdest du dich als eine der New Women bezeichnen und wenn ja, warum?
Als ich das Wort das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist nicht mein Wort. Nein, ich bin keine neue Frau. Ich würde mich als emanzipierte Frau bezeichnen. Ich würde sagen, ich bin meinen Weg gegangen, auch wenn Widerstand da war, wenn ich gemerkt habe, dass Frau gewisse Dinge einfach so genannt nicht tun soll. Trotzdem habe ich es gemacht. Eben, ich habe einen Beruf, der mich sehr befriedigt. Ich konnte trotzdem eine Familie gründen, habe einen Mann, der 50% mitmacht. Ich machte schon lange und immer noch Politik. Ich bin engagierteste Gewerkschafterin. Trotz eben sogenannter Frauenrolle mit Familie ist das alles möglich. Insofern ja, eine Frau, die sagt, ich bin gleich viel wert wie der Mann.
Sehr schön. Das freut mich sehr. Das will ich hören. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, was waren für dich besondere Momente, auf die du immer wieder gern zurückschaust und warum?
Ja, ich habe sehr früh mit Politik begonnen. Ich war etwa 17, als ich aktiv gestartet bin. Und als ich dann bereits mit 25 Präsidentin des Schweizerischen Friedensrates wurde, war ich extrem berührt und habe mir auch die Frage gestellt, warum dann genau, auch wenn ich wahnsinnig stolz war und das mit riesigem Engagement gemacht habe. Ein Moment in meinem Beruf, den ich immer wieder gern zurückdenke, ist, dass ich in einem großen Industrieunternehmen erreicht habe, dass alle in dieser Firma wirklich das Existenzminimum haben, im Minimum, auch wenn 5 Kinder da sind. Dann braucht es logischerweise mehr. Und das habe ich erreicht. Und das freut mich. Ach, das ist wirklich. In den Zürcher Gemeinderat gewählt wurde mit einem neuen Sitz, den quasi ich Kraft meiner Person dann erreicht habe. Und natürlich der grünen Welle. Das war wahnsinnig schön und sich nachher einsetzen zu können für die Stadt, in der ich lebe und dann auch Zeichen setzen zu können, das hat mich die ganze Zeit enorm befriedigt, deshalb auch nie aufgehört. Ich war Kantonsrätin und dann die Wahl in den Nationalrat und jetzt, also dann auch wieder mal abgewählt, das war weniger schön, aber wieder gewählt zu werden, ja, es ist einfach enormes Privileg für sein Land, mitwirken zu können und manchmal auch Zeichen setzen zu können. Und dann, eben, es gibt verschiedene Momente, wo ich wirklich Freude habe. Auch als ich gewählt wurde zur Präsidentin der Gewerkschaft VPOD, Service Public ist das. Warum bin ich stolz? Weil es ist etwas vom Zentralsten, wenn wir nachher weiter auch über Chancengleichheit sprechen, einen guten Service Public, sprich Leistungen für alle zu haben. Das ist eines der zentralen Elemente für Gleichstellung in allen Bereichen. Deshalb, dass mich die Mitglieder als ihre Führerin wollten und daran glaubten, dass ich auch ihre Ideen vertreten werde. Weil das ist ja das Schöne einer Präsidentin. Nicht meine Ideen in erster Linie, sondern das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, das hinaustragen zu dürfen, in die Politik stecken zu dürfen. ein unglaubliches Privileg. Und dann aber gibt es auch den Teil des Privat. Ah nein, noch zur Gewerkschaft. Das war einer der berührendsten Momente. Ich habe 2019 am Gewerkschaftskongress des Gewerkschaftsbundes ausgerufen, dass wir Frauen einen Frauenstreik machen wollen und den auch gut durchziehen werden. Da am Anfang nur gegen Skepsis. Es gab schon mal einen und da kamen 500.000 Frauen auf die Straße. Das war das Minimum, das wir erreichen mussten. Wir waren natürlich nicht so sicher. Trotzdem sagte ich aus vollem Herzen, selbstverständlich schaffen wir das und wir haben es geschafft. Da quasi eine der Initiantinnen zu sein, oh, welch gutes Gefühl. Aber eben auch gibt es Privates. Ich bin seit langem verheiratet, einen Mann zu haben, der so zu mir steht, wunderschön. Dann einen tollen Sohn kreiert zu haben, der Musik macht, der Lehrer ist, mein Mann Designer, Cartoonist. Da bin ich einfach stolz.
Vielleicht genau dazu passend. Was ist das, was dein Mann macht, dass es dich so sehr unterstützt? Weil das ist ja ganz häufig so, dass entweder Frauen allein unterwegs sind, am besten noch alleinerziehend unterwegs sind. Und dann gibt es andere, die halt Männer haben, die, ja, die machen dann ihr eigenes Ding, haben vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen. Also was sind so diese Aspekte, wo du sagst, das sind genau die Dinge, die es mir erleichtern, meinen Job zu machen, inklusive Familie?
Also das ganz Zentrale war, dass wir beide miteinander gesagt haben, jawohl, er beteiligt sich zu wirklich 50% an Erziehung und Haushalt. Und nicht nur der Vater am Abend vielleicht mal eine Geschichte zu erzählen, sondern wirklich Präsenzzeiten übernehmen, Haushaltführung übernehmen, dass ich da mit ruhigem Gewissen gehen kann und weiß, mein Sohn ist weiterhin gut betreut. Das ist etwas vom Zentralsten. Und das hat er dann auch manchmal gesagt, das bedeutete auch, seine Karriere teilweise auch mal zurückstellen zu müssen zugunsten meiner Karriere. Und es gab Zeiten, da hat er sogar mehr übernommen als ich, weil ich so viel draußen war. Also diese Äquivalenz sowohl in Beruf und Familie zu akzeptieren und zu fördern, das ist eigentlich das Zentralste. Und nie hat er gesagt, nein, tu das ja nicht und so. Im Gegenteil, mach das, jawohl, ich unterstütze dich, werd stolz, wenn du das tust, mich auch in meiner beruflichen, politischen Rolle gestärkt. Das ist der zweite Punkt.
Okay, und da sind wir ja im Prinzip schon mitten in der Chancengleichheit, weil das, was du sagst, ist ja doch relativ selten, dass der Mann dann eben auch 50% in der Familie, im Haushalt, in der Erziehung und allem mit entsprechend übernimmt. Von daher, gibt es etwas, was du anderen Frauen und oder Männern mitgeben möchtest, wie es das erleichtert?
Also ja, das ist tatsächlich so. Und es ist eine Entscheidung und auch den Mut zu sagen, doch, ich will das. Es gibt gerade bei Männern, das weiß ich, da heißt es dann plötzlich, nein, mit 50% kannst du deine Karriere nicht machen. Und er muss bestehen darauf. Und das ist eigentlich wirklich das Zentrale, dass ich oder uns Frauen wird mitgegeben, wir seien die Geborenen. Ja, wir gebären das Kind, das ist wahr. Aber deshalb sind wir nicht einfach die geborenen Mütter, ohne die es nie geht, sondern auch die klare Haltung auch von meiner Seite und von Vaters Seite. Beide braucht's, beide sind gleich qualifiziert. Auch in Haushalt und Erziehung genau gleich wichtig. Und umgekehrt, Frau hat die genau gleichen Rechte, um ihre Karriere machen zu müssen. Und insofern, ich kann den Frauen vor allem, die oft dann immer noch zurückstecken, nur sagen, geht euren Weg, seid stur, thematisiert es von Beginn weg, fordert es ein. Eine Freundin von mir hat mal ganz radikal gesagt, sie hat gesagt, Er kam nach Hause, er war beim Gericht, gut ausgebildet, und sagte, es gibt keine Teilzeitstellen. Dann hat sie gesagt, ja, wenn du das Kind willst, suchst du dir einen neuen Job und sonst kommt es nicht auf die Welt.
Wow.
Knallhart. Siehe da, nachher gab es Teilzeitstellen beim Gericht. Er hat es dann ausgelöst. Also da braucht es auch den Teil der Männer, die sich nicht als Waschlappen nachher fühlen, wenn sie sogenannt nur noch hälftig an der Erwerbsarbeit sind, sondern ebenso stolz sagen können, jawohl, ich will auch Vater und Hausmann sein, das gehört dazu. Und dann gibt es Goodies, also mein Mann wurde umschwärmt von allen Frauen, die auf dem Spielplatz waren, weil er ein derartiges Unikum ist. Es ist noch heute so, die Männer sind Unikums, wenn sie auf den Spielplätzen sind, sie werden wunderbar umschwärmt, gibt neue Beziehungen. Was kann man sich Schöneres wünschen?
Das stimmt, bin ich total bei dir. Und ja, es braucht natürlich auch in den Unternehmen oder je nachdem, kann ja auch dann eben in der Regierung sein, diese Flexibilität, die ja eigentlich alle sich auf die Fahne schreiben, tatsächlich sowas auch zu ermöglichen. Und wenn ich mich mal als Mann da hineindenke, ist das natürlich schon eine Herausforderung zu sagen, okay, ich gehe vielleicht in Teilzeit oder aber ich habe mein eigenes Unternehmen und nehme mich etwas raus, setze einen Geschäftsführer ein, wie auch immer, damit das eben möglich ist. Aber das ist halt tatsächlich etwas, was wir hineinprägen müssen in das ehemalige Patriarchat, damit sowas auch möglich ist.
Ja. Und es braucht natürlich auch professionelle Strukturen. Es geht nicht alles individuell, innerfamiliär. Es braucht dafür gute Kitas, damit ich mein Kind auch gerne in eine außerfamiliäre Betreuung gebe, im Wissen darum, dass mein, gerade, oder wir hatten ein Kind, ich habe immer gesagt, ich will kein soziales Monster erziehen, ich will einen sozialen Mensch. Wo lernt er das am besten? Selbstverständlich mit anderen Kindern zusammen tauschen, sich austauschen, mal Mehrheit, mal Minderheit sein, schon sehr früh lernen, Dinge auch teilen. Und das mit guter Betreuung ist erstens ideal für die Bildung nachher. Und zweitens habe ich als Familie, also eben als Mann und Frau oder auch zwei Männer oder zwei Frauen, es geht gar nicht um das Geschlecht, aber einfach damit ich auch weiß, okay, das sind Zeiten gut abgedeckt, wo mein Kind an einem guten Ort ist und ich kann meiner Erwerbsarbeit nachgehen. Ohne das geht's nicht. Und das muss dann erschwinglich sein. Also eigentlich für mich ist es klar, das wäre Teil auch wieder das Wort Service Public für alle zur Verfügung stehend, damit wir dann gut arbeiten können und wissen eben noch einmal, meinem Kind geht's gut.
Erklär doch bitte mal eben den Nicht-Schweizerinnen, was Service Public ist. Wir haben beim letzten Mal ja sehr intensiv darüber gesprochen und in dieser Form gibt es das ja in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, keine Ahnung. Hol uns da mal ganz kurz eben rein, bevor wir dann wirklich tief in die Chancengleichheit gehen.
Also Service Public, es gibt es zum Glück auch teilweise in Deutschland und Österreich. Also Service Public, ein Teil ist Bildung für alle. Ein Teil ist ein Gesundheitswesen zu haben für alle. Ein Teil ist auch der Teil der Sicherheit oder Perke für alle Angebote, die wir alle nutzen können, die für ein Dasein existenziell sind. Und ohne das dann auch, wenn es nicht vorhanden ist, eben die Chancengleichheit weg ist. Habe ich keine verpflichtende, vom Staat angebotene gute Bildung, sondern muss ich die mir irgendwie privat kaufen und schauen, wo es das überhaupt gibt. Um ein Beispiel zu nennen, haben wir schon längst keine Chancengleichheit. Ein Kind kann nichts dafür, wo es geboren wird. Wenn dann die reiche Familie dem Kind eine gute Bildung bieten kann, schön für das reiche Kind, was ist mit dem Armen, das es sich eben nicht leisten kann? Und das ist leider die Realität in vielen Ländern. Das oder Service Public gleich Leistungen, die wir zum Überleben zwingend brauchen, müssen für alle da sein. Da kommt auch die Energie dazu, da kommt selbstverständlich das Wasser dazu, überlebenswichtig. Es braucht Boden, der alle nutzen können, nicht nur ein paar wenige. Eben damit ich existieren kann. Diese Leistungen muss der Staat eigentlich zur Verfügung stellen.
Und das ist das, was ich meinte, dass meine ich, auch wenn ich lange nicht mehr in Deutschland bin, meine ich, gibt es halt in dieser Denkweise, wie du es gerade erzählst, eben nicht, dass das im Prinzip eine Serviceleistung des Staates ist, dass dadurch Chancengleichheit eben auch ermöglicht wird. Und das finde ich so schön, weil diese Selbstverständlichkeit kann kann natürlich auch dazu führen, dass dann der Mensch, der da drin ist, sagt, okay, dann kann ich die Arme verschränken, mich zurücklehnen, wenn der Staat das macht. Das wäre natürlich verkehrt. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben tatsächlich möglich, dass jeder, jetzt sind wir mittendrin in der Chancengleichheit, die Chance auch dazu hat.
Das ist eine der, sage ich immer, der liberalen Denkweisen, zum einen nur Konkurrenz und Eigenantrieb befördere Menschen etwas zu tun. Im Gegenteil, oder wenn ich täglich nur schon um die Existenz kämpfen muss, habe ich keine Ressourcen für anderes. Es nimmt eigentlich den Menschen zurück, wenn das Lebensnotwendige nicht schon da ist. Das heißt, der Mensch normalerweise will was tun. Es gibt Ausnahmen wie immer, aber grundsätzlich will Mensch was Sinnvolles tun, wo auch immer. Und das, was sinnvoll ist, ist natürlich auch wieder eine Definitionsfrage. Aber Mensch will nicht faul sein. Es wird sehr schnell langweilig. Das sieht man auch bei Arbeitslosigkeit, oder? Vielleicht sagen die Menschen in den ersten 3 Monaten, wow, super, ich kann tun, was ich will und so weiter. Und dann kommt plötzlich, ja, wozu bin ich überhaupt da? Ja, es wird wahnsinnig langweilig und so weiter. Also das ist einer der Instinkte der Menschen und an die darf man glauben. Mensch will was Sinnvolles tun und sich nicht nur abrackern müssen. Und von daher eben, je mehr da ist, je mehr nutze ich auch das Potenzial, das ich aus mir herausholen kann. Aber wenn ich mich abstraggeln muss, eben beispielsweise nur schon um genügend Brot bis am Abend zu haben und um meine Kinder füttern zu können, dann ist quasi die Energie aufgebraucht, statt überhaupt zu denken, was könnte ich sonst noch Sinnvolles tun. Wir nehmen auch der ganzen Welt oder Gesellschaft ein Teil der Energie des Menschen, wenn eben quasi die Daseinsbereiche nicht schon zur Verfügung stehen.
Das ist so, definitiv. Wenn wir uns die Pyramide von Maslow anschauen, sehen wir ja auch, es hat ja einen Grund, dass unten in den Bedürfnissen die wichtigsten erstmal da sind, die eigentlich eben tatsächlich dann vom Staat auch gewährleistet werden sollten. Und ich glaube, viele haben das schon mal erlebt, wenn du immer darauf gucken musst, wie kriege ich jetzt genügend Geld rein, um das Überleben von mir und meiner Familie zu sichern, dann fällt natürlich der Fokus weg von dem, worum es eigentlich ja auch geht. Und es ist so wichtig, dass diese Basis auf jeden Fall gegeben ist. Und das finde ich halt eben nicht selbstverständlich. Und so wie du mir in unserem Vorgespräch das eben mit der Service-Publik erzählt hast, dachte ich, yes, allein dieser Grundgedanke, großartig.
Also das ist natürlich auch nicht, deshalb habe ich mal liberal erwähnt, es steht und fällt mit den politischen Haltungen, die Menschen auch haben. Es gibt die das nie so unterzeichnen würden, wie ich das tue. Aber das ist quasi auch die Philosophie eben sogar weltweit der Gewerkschaften des Servicepublics, weil so klar ist, wie zentral diese Bereiche sind für das menschliche Überleben. Und man kann es dann auch mit wissenschaftlichen Untersuchungen sehr deutlich zeigen. Es ist immer noch so bei der Bildung, wer aus einer guten, sprich finanziell gut stehenden Familie kommt, wo die Eltern auch schon eine gute Bildung hatten, hat 50% mehr Chancen, nachher ein Studium zu ergreifen, als da, wo das nicht vorhanden ist. Nicht, weil die Kinder dümmer sind im anderen Bereich, sondern weil die anderen deutlich mehr gefördert werden aus dem Wissen, was Bildung auch bringt. Und das eben, das hat dann nichts mit Chancengleichheit zu tun, wenn ein Kind diese Möglichkeit gar nicht hat, weil das Angebot nicht da ist.
Mhm. Ja. Ja, deswegen, guck mal, wie lange ist in Deutschland allein dieses Thema des radikalen Grundeinkommens, was ja genau das bestätigen würde, zumindest schon mal was das Finanzielle angeht, dass diese Grundlage entsprechend gedeckt ist. Aber es gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, als nur zu sagen, okay, du kriegst jetzt diese 1.000 Euro oder wie viel auch immer und den Rest musst du selber machen. Weil das ist für mich halt auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben nicht nur darum geht, à la Service Public, der Staat stellt diese Dinge zur Verfügung, sondern dass dann das, was ja leider nicht ganz so geklappt hat, wie ursprünglich geplant, nämlich dieses Subsidiaritätsprinzip bei Menschen dann definitiv gefördert wird, damit er sich halt eben nicht auf die faule Haut legt. Ich bin bei dir, dass der Mensch grundsätzlich was machen will, ja, Aber wir sehen ja, wenn wir uns die Praxis anschauen, dass viele dann sich auch ganz gerne vom Staat oder von wem auch immer versorgen lassen.
Jein, das ist auch ein, sehe ich, oder ich komme aus der Sozialarbeit. Ich habe sehr viel zu tun gehabt, vor allem mit Menschen, die nicht genügend hatten zum Leben. Es ist ein extrem kleiner Anteil der Menschen, die sich sogenannt auf die faule Haut legt. 3-4%. Der Rest will was tun. Es waren die Umstände und so weiter, die dazu geführt hat, dass man sich auch vom Staat unterstützen lassen muss. Und die meisten Menschen empfinden das eher als Schande, als Schmach und nicht als gutes Gefühl. Wie immer, es gibt Ausnahmen und diese werden hochgeschaukelt. Meine Realität ist eine andere. Was ich in der Praxis gesehen habe, die Menschen würden noch so gern, würden sie dann den Weg sehen. Und das ist oft, oder es braucht dazu dann auch die Motivation der Menschen wieder zu sagen, doch, du schaffst das, klar, komm, hier hast du diese und diese Hilfe, machen wir das zusammen, doch, auch du, klar, vielleicht ein bisschen länger, ist doch egal, aber du wirst es schaffen, du wirst sehen. Diesen Teil braucht es, oder je mehr die Menschen das Gefühl haben, sie seien nicht auf der Sonnenseite, je schwächer ist dann auch das eigene Gefühl, ich hätte aber Ressourcen, das anders zu tun. Da braucht es dann zusätzliche Unterstützung. Und eben, also ein bisschen salopp gesagt, könnte man sagen, diese 3-4%, die sich wirklich auf die faule Haut legen, die will auch kein Arbeitgeber. Mhm. Weil die sind.
Danke.
Sag du.
Ich finde es ganz schön, was du sagst, weil es nämlich, mir fällt gerade leider der Name nicht ein. Auch wenn er mir auf der Zunge liegt, von dem Unternehmer, der damals, er hat ein Buch geschrieben, Unternimm dein Leben heißt das, der ganz bewusst langzeitarbeitslose Ingenieure eingestellt hat in seinem Unternehmen und ihnen eine Chance gegeben hat, und das spricht so sehr für dich, was du gerade sagst, wieder ins Berufsleben reinzukommen und wirklich was zu bewegen. Und seine Erfahrung war, dass fast 100% tatsächlich diese Chance für sich liebend gern genutzt haben. Also wirklich Menschen, die über 10 Jahre schon aus dem Beruf raus sind. Und die waren so dankbar, dass ihnen diese Möglichkeit gegeben wurde, dass er damit ein extrem erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat.
Das glaube ich sofort. Es braucht, also wir sagen es in unserer Berufssprache, ist es Empowerment. Die Leute zu unterstützen, ihre Ressourcen zu sehen, nicht ihre Defizite, ihre Ressourcen und dann zu sagen, doch, du schaffst das. Nicht plakativ, es ist ja auch meist so, also ich habe es eben, es gibt, wie gesagt, Ausnahmen, aber die meisten Menschen, die ich erlebt habe in meiner langen beruflichen Karriere, die möchten, die haben Ressourcen, vielleicht nicht die genau offiziellen, die muss man gemeinsam dann herausschälen, aber sie wollen was und sie wollen ihren Platz in der Gesellschaft auch übernehmen. Die Gesellschaft ist ja auch so strukturiert, dass gerade bei uns die erste Frage, was arbeitest du? Mhm. Wenn ich dann nichts Schlaues sagen kann, bin ich schon out und das hat niemand gern. Wir möchten ja dazugehören.
Du hast einen super schönen Satz gesagt, den eigenen Platz in der Gesellschaft finden. Ich glaube, da ist tatsächlich bei vielen auch der Schmerz. Wie viele Menschen gerade in dieser Zeit fühlen sich total einsam? Und da hinzukommen, ihnen eben wieder einen Platz zu geben, ihnen eine Sichtbarkeit zu geben. Ich habe gerade eben ein Podcastgespräch über das Thema der Sichtbarkeit auch geführt. Das nährt ja auch diesen Menschen. Das nährt dieses natürliche Bedürfnis von gesehen werden. Und wenn wir ihnen da die Chance geben, und von daher danke ich dir sehr, dass du oder ihr das eben auch so in den Vordergrund stellt, zu sagen, nein, jeder bekommt die gleiche Chance und kann dann halt sehen, was er oder sie daraus macht. Und dann kommen wir dann eben auch wieder an dieses Subsidiaritätsprinzip hinein. Wenn ich erstmal die Basis habe und dann für mich schaue, okay, was kann ich aus dem, was ich gerade bekommen habe, nämlich die Basis des Lebens, was kann ich daraus machen und was gibt mir wirklich Sinn?
Und da gibt es ja einen anderen Teil, dem ich locker widersprechen kann. Wenn ein Grundeinkommen, was ich übrigens auch sehr befürworten würde, wenn ein Grundeinkommen da ist, dann, das sagt schon das Wort, das ist ein Grundeinkommen. Damit kann ich mir nichts leisten. Und jeder Mensch praktisch möchte sich selbst was, damit ich mir meinen Wunsch auch erfüllen kann, beispielsweise mal in die Ferien zu reisen, weil das geht nicht mit dem Grundeinkommen. Also auch da, oder wegzukommen vom Gedanken, ja, dann sonnt sich ja jemand aus und hat nur noch ein schönes Leben, stimmt real nicht in Gesellschaften, wie in den meisten europäischen zumindest Gesellschaften, wo das Geld eine zentrale Rolle spielt und ich ohne Geld nichts kaufen kann, nichts machen kann.
Ja, ich möchte gleich switchen. Wir haben im Vorgespräch viel über das Thema der Haltung gesprochen. Passt auch zu dem, was wir übrigens gerade gesagt haben. Wo fehlt deiner Meinung nach in Politik und Gesellschaft die Haltung?
Also Haltung definiere ich immer damit, was sehe ich als wichtig für das Leben? Und die meisten, also nicht die meisten, viele Menschen haben zu viel Egoismus, möchten nur für sich weiterkommen, statt zu sehen, wie toll es wäre, wenn wir alle miteinander in etwa von allem profitieren könnten, mitmachen könnten in der Gesellschaft, interessante Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen zu sein. Also nicht mehr sehen, wir haben in der Bundesverfassung eigentlich einen wunderschönen Satz, der heißt, das Wohl der Gesellschaft misst sich am Umgang mit den Schwächsten. Das umzusetzen, ist eigentlich etwas, was alle Menschen, meine ich, bereichern könnte, statt, wie es auch halt ein kapitalistischer Slogan ist, oder sei der Stärkste, sei er, eben meistens auch in der männlichen Form selbstverständlich, geh an die Macht allein, zieh durch, all diese egoistischen Aspekte statt der Wert auch des Gemeinsamen. Und das hat für mich viel mit Haltung zu tun, oder Haltung zu sagen, ja, jeder Mensch hat die Berechtigung, gut zu leben und damit wird mir nichts genommen. Und das zu verinnerlichen, das ist für mich der Teil der Haltung. Wir sind nur ein kleines Ameischen im Großen, nur schon Menschenteil. Und das wieder zu sehen, oder wir, und gegenseitig brauchen wir uns. Auch der erfolgreichste Manager oder Politiker oder was immer ist nur dann, also fühlt er sich gut, wenn ihm die Bevölkerung zujubelt oder die Mitarbeitenden zujubeln. Also auch sogar dieser allein an der Spitze stehende braucht die Gesellschaft. Und das wirklich zu verstehen, das hat für mich mit Haltung zu tun. Und die ist im Moment leider ja nicht gerade en vogue.
Definitiv. Wir haben mehr Spaltung denn Haltung. Das ist so. Und das, was ich, bin ich total bei dir, was sich in der Tiefe jeder wünscht, ist Verbundenheit. Und die ist so sehr verloren gegangen. Und wenn wir da wieder hinkommen und das entsprechend unterstützen, wie du es gerade gesagt hast, ne, sind wir wieder beim Thema der Chancengleichheit. Hey, jeder, der neben dir steht, jede, die neben dir steht, ist und sollte auf Augenhöhe mit dir sein. Und zwar in allen Bereichen des Lebens, bin ich total bei dir. Lass uns da mal einen Schritt weitergehen. Wir sehen ja, dass die Demokratien weltweit auch den Bach runtergehen. Du steckst da jetzt ja noch viel, viel mehr drin als ich. Wie könnte deiner Meinung nach ein anderes oder neues System aussehen, welches sich wirklich für Menschen einsetzt, das wertebasiert ist und Chancengleichheit als eines der obersten Ziele hat?
Also, oder da kommen eben verschiedene auch Systeme zusammen. An sich finde ich die Demokratie, und da betone ich die direkte Demokratie, gar nicht so schlecht. Die heißt ja, also erstens haben wir in der Schweiz einen sehr großen Föderalismus, was heißt, dass kommunal große Kompetenzen sind, auch auf der sogenannten, in Deutschland heißt das Länderebene, und erst am Schluss dann der Bund. Also ich kann sehr direkt mitbestimmen als Schweizer Bürger und Bürgerin, auch da mit der Grenze des Bürgerrechts. Da könnte man an verschiedenen Orten ausweiten, aber eine hohe Mitbestimmung ist ein Garant für mehr Chancen für alle. Und je mehr dann auch eingebunden sind, je mehr sind alle auch repräsentiert. Natürlich müssen wir dann wieder schauen, ich sage immer den Menschen, Demokratie heißt leider noch längst nicht soziale Gerechtigkeit, aber sie ist eine wichtige Basis, wenn Menschen das Gefühl haben, ich wurde gefragt und tragen dann auch logischerweise mehr Sorge zu dem, was entschieden wird, wenn ich Teil des Ganzen bin. Es braucht dann eben aber auch das Verständnis, eben wir brauchen Leistungen für alle. Da kommen wir in den Wirtschaftsbereich hinein, mein Plädoyer für den Service Public. Dieses Verständnis, diese Mehrheit muss gesetzt werden und weiter ausgebaut werden. Wir sind zurzeit nicht in einer Phase, wo eben wir mehr für Menschen möchten, sondern vor allem für ein paar wenige. Das geht nicht und das heißt dann eben auch nachhaltige Wirtschaft. Es kann nicht gehen, nur Gewinnmaximierung, nur das, was mir persönlich gerade schnell den schnelleren Gewinn bringt. Wir sind zurzeit in einer Selbstzerstörung statt in einer Basis, wo es für alle weitergehen könnte. Und dann kommt ein Bereich dazu, der wirtschaftlich bis heute eigentlich gar nicht als Wirtschaft angesehen wird. Das ist der ganze Care-Bereich. Und da haben wir Frauen sehr viel dazu zu sagen. Eben letztendlich auch den ganz privaten Bereich Familie und Erziehung. Dieser Teil muss wie als Wirtschaftsfaktor mit einbezogen werden. Aber vom System her, politisch ist direkteste Demokratie bis eben, bei uns würde das beispielsweise noch heißen, selbstverständlich Ausländerinnen mit einbeziehen, selbstverständlich nicht erst mit 18 zu beginnen, damit alle Menschen dazugehören. Aber an sich der Gedanke, je mehr mitbestimmen können, je friedlicher ist die Welt, da bin ich überzeugt davon.
Absolut. Und für mich sind wir gerade an dem schönsten Moment, den unsere Welt jemals hatte, weil sämtliche Systeme, sämtliche Paradigmen gerade zusammenbrechen bzw. in Frage gestellt werden, was für uns einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, wie können wir es denn besser machen, als alles komplett runterzufahren? Das wäre halt der schlimmste Fall. Aber wir sind tatsächlich, und da hatte ich ja auch extra mal eine Podcast-Folge von gemacht, wir sind an diesem Bifurkationspunkt. Und wir haben die Chance, Dystopie oder Utopie. Und wenn tatsächlich Systeme, die über Jahrtausende bisher gegolten haben als das System schlechthin, wenn die jetzt eben in Frage gestellt werden, zusammenbrechen, wenn Paradigmen wie eben das Patriarchat und viele andere Dinge, wie unser Geld- oder auch Wirtschaftssystem ebenso ja gerade in Frage gestellt ist, wenn wir diese Chance jetzt nutzen, mithilfe von KI, also Digitalisierung, alles, was da drum zusammensteht, wenn wir das nutzen, können wir wirklich in eine Zukunft gehen, die wunderbar sein kann und nicht wie das, was wir ja bei der Gen Z erleben, dass die sagen, ich bringe doch kein Kind mehr in diese Welt, wenn ich mir angucke, wo die gerade hingeht.
Ja, und das war für mich auch einer der berührenden Momente als Gewerkschaftspräsidentin. Wir sind ja international vernetzt. Wir haben Zusammenkünfte der eben Service Public Gewerkschaften weltweit. Und wir haben genau dieses Programm zusammen erarbeitet. Aus all diesen unterschiedlichsten Kulturen, Ländern, Religionen, was auch immer. Und trotzdem sagen wir alle dasselbe. Das möchte Mensch. Der oder die nicht eben, sogenannt meint nur ich und meine Spitze, das möchte fast alle, die Gewerkschaften sind nicht fast alle, aber ich kann damit doch sagen, das sind die Arbeitenden der Welt, die etwa dasselbe erzählen, was ich aus der privilegierten Schweiz sage.
Das ist schon echt spannend. Das hat mich wirklich sehr fasziniert, als du mir das im Vorfeld erzählt hast, dass ihr wirklich auf internationaler Ebene mit 90 Gewerkschaften aus völlig verschiedenen Ländern, völlig verschiedenen Kulturen und Strukturen zu einer einheitlichen Lösung gekommen seid. Da, glaube ich, können sich viele eine sehr fette Scheibe von abschneiden.
Mhm. Ja, mich hat das Programm wirklich zu Tränen gerührt und auch noch einmal das Bewusstsein gezeigt, wie privilegiert ich bin. Und deshalb betone ich auch so stark die direkte Demokratie. Oder das ist einzigartig bis jetzt, das möchte weltweit praktisch alle Länder, auch wenn über Autonomiebewegungen gesprochen wird, sie sagen das, was wir als föderalen Kanton haben. Genau das eben auf kleinem Raum innerhalb eines Gesamtlandes möglichst viel mitbestimmen zu können für alle. Und deshalb eben das auszubauen, das wäre ein noch nicht das Paradies, aber doch ein deutlicher Schritt weiter.
Einziger Nachteil, es lässt den Mächtigen dieser Welt immer weniger Möglichkeiten, weil je breiter das Ganze aufgestellt ist, ne, Unterschied Internet, Blockchain oder, je breiter es aufgestellt ist, umso schwieriger lässt sich die Macht natürlich entsprechend führen. Die Frage ist, sind die Mächtigen bereit, so etwas zuzulassen? Aber okay, die werden wir heute nicht verantworten können, vermute ich mal. Oder hast du eine andere Antwort?
Nein, das ist genauso, oder? Das ist mein zynischer Gedanke. Je dummer das Volk ist, je kürzer es gehalten wird, je weniger mitsagen, je einfacher ist, die Macht zu führen. Und je mehr auf eine Person auch sehr viel Macht konzentriert ist, je einfacher die Menschen wieder zu unterdrücken. Nein, natürlich, das ist genau das Thema. Deshalb engagiere ich mich ja auch so dafür, dass wir uns in dem Sinn gemeinsam organisieren, weil eine große Masse der Menschen, die was Gleiches will, bedrängt auch einzelne Machthabende. Das wissen wir nicht immer leider friedlich, aber trotz allem, die Chance zur Veränderung ist die Masse der Menschen, die was anderes zeigt. Und ich kann es auch wieder am Beispiel der Schweiz sagen. Ich könnte mich ja vonfühlen, als Politikerin gäbe es keine Abstimmungen. Da könnte ich 4 Jahre einfach durchregieren und den Menschen sagen, ja, das ist zwar interessant, aber gell, ist halt anders. Nein, ich muss mich immer wieder stellen der Bevölkerung und die kann intervenieren. Und das hat sie jetzt, ich jetzt als Minderheitenpolitiker, ich sage, zum Glück hat sie sich immer wieder mal der Mehrheit widersetzt. Und das ist eine große Chance.
Absolut, weil dann muss sich auch jede Politikerin, jeder Politiker immer wieder neu beweisen und nicht sagen, okay, jetzt bin ich erstmal drin, jetzt kann ich mich 3,5 Jahre ausruhen, bevor ich dann wieder die nächsten Wahlen reingehe. Und da sind wir wieder bei diesem Thema des etwas anders betrachteten Subsidiaritätsprinzips, weil ich muss mich verantworten, in eurem Fall eben für die Bevölkerung, um wiedergewählt zu werden und letztendlich, wenn wir das mal auf eine ganz persönliche Ebene nehmen, in der Beziehung sollte es genauso sein. In wie vielen Partnerschaften wird spätestens mit der Ehe, mit dem Ehegelübnis oder eben generell, wenn man zusammen ist, oh, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Nein, genau das Gegenteil. Es hat ja einen Grund, dass wir eine extrem hohe Scheidungsquote haben, aber wenn wir uns wirklich bemühen in der Beziehung, zum Partner, zur Partnerin, zur guten Freundin, zum guten Freund, zum Kollegen, zum Chef, wie auch immer. Wenn wir uns wirklich bemühen, diese Verbundenheit, nach der wir uns alle sehnen, tatsächlich auch aufzubauen, dann kann eine wirkliche Veränderung kommen.
Und dazu gehört natürlich auch wieder das Thema Egoismus. Es ist immer auch ein Schritt zurück. Den absoluten Traumprinzen werde ich nie finden, der oder eben die alles genauso macht, wie ich mir das vorstelle. Aber ist dann das wirklich das, was wir wollen? Ist es nicht gerade spannend, einen anderen Menschen sich vis-à-vis zu haben und sich dann auch finden zu müssen? Nicht Streit dazwischen, das gehört dazu, um dann einen Kompromiss zu finden, der für beide lebbar ist. Und das gehört ebenso zu einer Beziehung. Die Illusion zu meinen, alles sei Honeymoon, ja, ist ein bisschen weltfremd.
Vor allem führt es natürlich zu einem, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Disswachstum. Ja. Weil nur in der Reibung an sich kann ja Wachstum geschehen. Das wissen wir in der Beziehung, aber eben auch bei uns selber. Wenn es uns die ganze Zeit gut geht, das ist ja das, warum wir gerade genau an diesem Punkt stehen. Weil wir in einer so starken Luxusgesellschaft leben, dass es dazu führt, dass Wachstum in dieser Form einfach nicht mehr möglich ist, außer vielleicht in ganz kleinen einzelnen Regionen. Und Das ist halt der Punkt, bin ich total bei dir. Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber ich habe gerade in meiner letzten Beziehung eben auch gelernt, dass Reibung wichtig ist, um tatsächlich da hinzukommen. Ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, wenn ich da nicht angefangen hätte. Ich hätte mit dir nie dieses Gespräch führen können, wenn ich nicht dort in gewisse Reibung gekommen wäre, in der ich mich vorher bequem gemacht hatte.
Ja. Ja.
Nach all dem, was du bis heute erlebt hast, was ist das, was dich derzeit am meisten berührt und bewegt?
Also was mich wirklich bewegt, ist, ich habe begonnen in der Friedenspolitik, in der Zeit des Kalten Krieges, wo wir klare Feinde hatten und aufrüsteten. Und dann gab es eine Deeskalationsphase. Und ich habe mich wirklich gefreut und habe gedacht, so, die Menschen haben was gelernt. Krieg ist kein Weg, auch nicht kalter Krieg. Und dieses Aufflammen der Kriegsallüren erschüttert mich wirklich. Auch dieses Aufflammen der Diktatoren, sogar eben in der Urdemokratie Amerika. Und dann das wirklich Menschenbedrohende nicht mehr zu sehen, wie die ganze Klimaveränderung, die Zerstörung, die wir uns selbst antun, das bewegt mich wirklich stark. Und umso mehr muss ich mich immer wieder motivieren und sagen, und jetzt erst recht. Ich weiß zum Glück, dass sich Gesellschaften auch wieder ändern können, dass es Ups und Downs gibt im Leben. Und erst recht durchhalten ist angesagt und versuchen im Kleinen Positives zu sehen und vor allem die Menschen wieder zu motivieren und zu sagen, hey, stehen wir zusammen, dann haben wir auch eine Chance, dass sich der Weg wieder dreht und versinken wir nicht in Ohnmacht oder eben in egoistischem Selbstgefühl von, ja, nur dann lasse ich es mir halt gut gehen, nach mir die Sintflut. Das ist so, was mich sehr stark bewegt und bin dann froh. Und gestern war wieder so ein Tag, da ein kleiner Erfolg, dass es die trotz allem gibt. Das gibt dann die Hoffnung, doch, gib nicht auf.
Das wäre jetzt auch direkt meine letzte Frage gewesen, die du gerade beantwortet hast. Doch, gib nicht auf. Eines meiner beiden Lebensmottos auch, aufgeben ist keine Option, etwas anders ausgedrückt. Von daher danke für diese Botschaft auch nochmal. Danke für all das, was du uns hier heute mitgegeben hast. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Aber ich glaube, wir haben so den Rahmen sehr gut nehmen können, geben können, in die Botschaft bringen, in das. Und ich danke dir, liebe Katharina, dass du heute hier gewesen bist, dass du uns hier in das Thema der Chancengleichheit, aber auch in der Möglichkeit, die wir haben, neue Systeme, andere Systeme aufzubauen, neue Blickwinkel auch einzunehmen. Danke für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast.
Sehr gerne geschehen. Danke für die Möglichkeit.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du heute wieder mal dabei warst. Ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest. Wo kann man dich erreichen, Katharina, wenn man mehr über dich wissen möchte?
Ja, erstens habe ich eine Homepage, die man mich direkt anschreiben kann oder Facebook oder Instagram. Am liebsten hätte ich ein Mail oder eben das geht via Homepage, weil je mehr Social Media, noch mehr Zeit für Administration, die ich lieber im Engagement investiere, statt auf dem oder am Computer.
Also dann, liebe Zuhörerin, wenn du in Kontakt gehen möchtest mit der Katharina, dann gerne über ihre Webseite, die wir natürlich in die Shownotes bringen, und dann eine E-Mail schreiben. Weil ich kenne das selber auch, wenn man zugeschüttet wird auf Social Media, da bleibt das Richtige und Wichtige oftmals außen vor. Und das ist sehr, sehr schade. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerin, ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß dein Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib ihr natürlich sehr, sehr gerne ein Like. Auch was den Podcast angeht, empfehle ihn weiter. Das hilft natürlich uns auch, immer wieder tolle neue Frauen in den Podcast hineinzubekommen, um dann deren Botschaften und unsere Botschaften mit nach draußen zu tragen. Für eine Zukunft, in der Spaß und Freude macht, noch dabei zu sein. Also, bis bald.